Auch nochmal herzlich willkommen sagen zur entwicklungspolitischen Fachtagung. Den Titel haben wir da stehen, Ungleiche Welt, Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit. Also nochmal, um uns hier quasi einzuerden, wir sind im entwicklungspolitischen Kontext. Mein Name ist Nathalie Pülhack. Ich darf Sie auch schon zum mehrfachen Mal durch diesen Nachmittag, durch diesen Abend begleiten. Und bevor es jetzt wirklich losgeht, habe ich ein paar organisatorische Hinweise. Nummer eins, wir sind zweisprachig, es gibt englische und deutsche Beiträge. Ich sehe, einige von Ihnen haben schon Headsets. Wer noch eins möchte, es gibt hier unten eine Box, da kann man sich welche rausnehmen. Die funktionieren einfach, indem man sie aufsetzt und wieder abnimmt. Man braucht sie nicht einschalten, nicht ausschalten, man kann leiser und lauter drehen, aber einfach Plug-in und Plug-out, dann läuft's. Nummer zwei. Meines Hinweises, wenn Sie sich auf den Sessel gesetzt haben, haben Sie eine Tagungsmappe wahrscheinlich unter Ihrem Allerwertesten hervorgezogen. Da haben Sie einige Infos drinnen gefunden, Hintergrundinformationen zu den Sprecherinnen, die wir dann am Nachmittag sehen werden und die jetzt im Laufe des Abends sehen werden, den Hinweis zu einer Petition von Südwind für ein Waldschutzgesetz, das ist Waldschutz in Gefahr. Entweder auf der Website von Südwind oder wer das schon macht mit einem QR-Code, kann man sich direkt zur Petition verlinken. Sie haben Informationsmaterialien gefunden von Licht für die Welt und ein Südwind-Magazin. Das ist ja das Magazin, das von Südwind produziert wird. Morgen ist zwar Halloween, aber nach Halloween kommt Weihnachten. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk für sich oder andere hat, das ist ein heißer Tipp. Neben der Tagungsmappe gibt es auch die Tagungsdoku, die Tagungsdokumentation. Die bekommen Sie, wenn Sie beim Eingang abgehackelt haben, dass Sie auch tatsächlich hier sind. Also ein Hackerl hinter die E-Mail-Adresse. Und was ist die Tagungsdoku? Das sind im Wesentlichen die PowerPoint-Präsentationen, die wir gleich sehen werden. Es werden Fotos gemacht. Meine Kollegin von Südwind, die Inna, macht Fotos. Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Schrecken Sie sich nicht. Das fünfte, was ich sagen möchte, ganz kurz das Programm vorstellen. In der Tagungsmappe liegt natürlich auch das Programm. Wir beginnen mit einem Block, wo es so eine Draufsicht aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Ungleichheit geben wird. Dann gibt es eine Pause, von mir aus gesehen rechts, von Ihnen aus gesehen links, Kaffee und Kuchen, der Uhrzeit entsprechend. Und dann werden wir einen zweiten Block haben mit drei weiteren Sprecherinnen, die konkrete Lösungsansätze zeigen und die uns irgendwie die Hoffnung, die der Florian Schütz vorher erwähnt hat, geben werden, wie man Ungleichheit verringern kann. Wer von Tanja Cox, die dritte Sprecherin ist, noch mehr hören möchte, ist herzlich eingeladen, morgen ins C3 zu kommen. Eine Information liegt bei der Anmeldung. Und den letzten Hinweis, bevor wir ins Programm gehen, den ich machen möchte, ist, dass solche Tagungen ja da vom Austausch leben, also vom Austausch untereinander, Sie, ihr, unter euch und der Austausch unter den Panelistinnen, Sprecherinnen, unter uns. Und als Fachtagung ist es uns ein Anliegen, immer Menschen hier zu haben, die wir nicht immer sprechen können, also die von weit her kommen. Und wir machen als Südwind die Erfahrung, dass es immer schwieriger wird, diese Personen tatsächlich auch nach Österreich zu bekommen. Es ist schwer, ein Visa zu bekommen. Da werden Visa abgelehnt, da werden noch rationale oder weniger rationale Dinge gefragt, das wird einfach immer schwieriger. Das heißt, wenn Sie oder ihr jemanden kennt, der da mal sagt, ist das wirklich so? Ja, das ist wirklich so, wir haben Probleme, Visa zu bekommen und wir hoffen, dass das in Zukunft einfacher wird, weil das für den persönlichen Austausch einfach wahnsinnig wichtig ist. So, das war es jetzt von den organisatorischen Hinweisen. Jetzt begrüße ich sehr herzlich Karin Fischer. Viele von euch werden sie kennen. Sie ist die Leiterin des Arbeitsbereichs globale Soziologie und Entwicklungsforschung der Johannes Kepler Universität in Linz. Und sie fängt mit der ersten Draufsicht auf das Thema Ungleichheit an. Sie hat einen Vortrag vorbereitet mit dem Titel Bruchlinien unserer Welt auf den Spuren globaler Ungleichheit.
Dankeschön, danke für die nette Einmoderation. Wir sprechen über eine ungleiche Welt und das ist gut so, denn gemeinhin wird Armut als gesellschaftliches Problem betrachtet, nicht aber Ungleichheit oder die Anhäufung von Reichtum oder Vermögenskonzentration. Neoliberale wie die Ann Krüger, eine ehemalige Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds und Chefin auch der Weltbank, begründet das folgendermaßen: Arme Menschen sind verzweifelt darum bemüht, ihre materiellen Lebensbedingungen zu verbessern und nicht die Einkommensleiter nach oben zu klettern. Deshalb, und das ist ihre Schlussfolgerung, sollten wir uns auf Armut konzentrieren und nicht auf Ungleichheit. Jetzt muss man keine Neoliberale sein, um Armut und Armutsbekämpfung in den Mittelpunkt zu rücken, denn es gibt eine Reihe von ethischen Argumenten und eine moralische Verpflichtung, uns um die zu kümmern, die Not leiden, die unter Entbehrungen leiden. Aber der Fokus auf Armut und die Ausblendung von Ungleichheit können dazu führen, dass man sich vor allem mit den Symptomen von Armut beschäftigt und nicht mit ihren strukturellen Ursachen. Der Fokus auf Ungleichheit, der zwingt uns nämlich, asymmetrische, also ungleiche Machtverhältnisse zu thematisieren. Soziologisch betrachtet ist Ungleichheit eine ungleiche Beziehung. Es ist immer eine Beziehung zwischen denen, die oben sind, und denen, die unten sind, zwischen denen, die zurückbleiben und die nach oben davon eilen, zwischen armen Ländern und reichen Ländern, zwischen Gläubigern und Schuldnern, zwischen denen, die drinnen sind und denen, die draußen sind. Das heißt, das eine existiert nicht ohne das andere. Und für unseren Kontext bedeutet das, wer über Armut spricht, und das ist natürlich ein Riesenthema in der internationalen Zusammenarbeit, wer über Armut spricht, der sollte über Reichtum nicht schweigen. Wir haben jetzt erstmals ein SDG, ein Entwicklungsziel, das sich der Ungleichheit widmet, das also explizit Ungleichheiten und die Reduktion von Ungleichheiten adressiert. Das war ein heißes Eisen, stark debattiert in den Verhandlungsrunden, vor allem auch um die Ziele und die Subziele und die Indikatoren. Aber wir haben jetzt dieses SDG, das ist gut, wobei, und das möchte ich dazu sagen, gerade strukturelle Ungleichheiten, nämlich Einkommen, Vermögen, wenn wir in den globalen Süden schauen, auch Landbesitz, die blieben leider ausgeklammert. Also wir haben hier Punkte wie die Erleichterung von Rücküberweisungen aus migrantischer Arbeit in die Heimatländer. Wir haben auch drinnen eine verbesserte Regulierung und Aufsicht der internationalen Finanzmärkte. Aber wie gesagt, Einkommen, Vermögen, Vermögenskonzentration blieben draußen. Das wichtigste erste Ziel ist nämlich, also hier auch wieder der Fokus nach unten, die Einkommen der ärmsten 40% der Bevölkerung zu heben und eben öffentliche Entwicklungsleistungen, öffentliche Entwicklungshilfe vor allem in diejenigen Länder zu geben, die am wenigsten entwickelt sind. Also hier auch ein relativ einseitiger Blick nach unten. Das heißt, wir haben einerseits einen großen Schritt nach vorne. Wir haben jetzt dieses SDG 10. Es erkennt an, dass extreme Ungleichheiten bekämpft werden müssen, wenn wir Armut wirksam bekämpfen wollen und andere Ziele der menschlichen Entwicklung erreichen wollen. Dennoch erfasst eben dieses SDG 10 nicht die wichtigsten Ungleichheiten, die die Erreichung vieler, wenn nicht aller SDGs gefährden. Wie gesagt, die Ungleichheit bei Einkommen, Vermögen und Landbesitz. Okay, also welche Schwerpunkte setze ich mir jetzt in meinen kurzen 15, 20 Minuten, die mir hier zur Verfügung stehen? Ich werde genau das tun, den Fokus auf Ungleichheiten richten. Das sind harte Bretter, das sind schwere Botschaften. Die Hoffnung kommt im zweiten Teil. Ich würde bitten, die Folien zu starten. Kann ich selber? Stimmt's? Ja, wunderbar. Das ist das Bild, das ich gefunden habe zu den Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit, wie eben der Untertitel der Tagung lautet. Und aus einer Ungleichheitsperspektive schaut es in etwa so aus. Das heißt, die Länder Afrikas sind Nettogläubiger gegenüber dem Rest der Welt. Das heißt, es verlassen viel mehr Mittel, Geldmittel, Vermögenswerte den ärmsten Kontinent dieses Planeten, als in ihn hineinfließt, in Form von Krediten, Remittances, also Rücküberweisungen oder öffentliche Entwicklungsleistungen. Das ist selbstverständlich kein Argument gegen Entwicklungszusammenarbeit, aber der Diskurs über Hilfe, auch über Misswirtschaft und Korruption, die wir so gerne anderswo verorten, nämlich im globalen Süden, das lenkt vom größeren Bild ab. Es versteckt die Strukturen der Ungleichheit, die Armut und Verarmung im globalen Süden verursachen. Das sind die Themen, die ich heute in diesen kurzen 15 Minuten adressieren werde. Schuldendienst, illegitime Finanzströme, ungleicher Tausch in Warenketten und Vermögenskonzentration. Und das hier nur zum Einstieg. Ich werde hier nicht über die Verschuldungsproblematik und den Schuldendienst, der die Armen und auch Länder mit mittlerem Einkommen knebelt, reden. Aber ich denke, der Hinweis auf die Verschuldungskrise darf auf dieser Tagung zumindest nicht fehlen. Deshalb diese Folie. Laut UNO, laut jüngsten UNO-Bericht, den Sie hier sehen auf der Folie, lebt fast die Hälfte der Menschheit in Ländern, die mehr für die Begleichung ihres Schuldendienstes ausgeben müssen, als sie für Bildung oder Gesundheitsleistungen zur Verfügung stellen können. Die Auslandsschulden von fast 120 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen haben sich innerhalb der letzten 15 Jahre mehr als verdoppelt. Die meisten Schulden sind bei privaten Gläubigern, also Banken etc., ja, was Umschuldung auch sehr kompliziert macht, sehr erschwert. Und wir wissen, was das bedeutet: Aufnahme neuer Kredite zur Abzahlung der alten, steigender Exportdruck, ich werde darauf zurückkommen, und drastische Einsparungen in ohnehin unterfinanzierten öffentlichen Bereichen, nicht zu sprechen von Klimakrisenfolgen. Diesen Hinweis wollte ich jedenfalls zu Beginn machen. Was ich jetzt tue, ist eben diese strukturellen Ungleichheiten aus der Perspektive der kritischen Warenkettenforschung zu beleuchten. Ich finde, das ist ein sehr gutes, spannendes Forschungsfeld, in dem ich mich eben bewege. Und ich denke, damit kann man globale Ungleichheiten sehr gut in den Blick nehmen. Ich beginne mit den globalen Reichtumsketten. Sie sehen auch hier, also diese illegitimen Finanzströme sind der große, dicke Eisberg, den wir im Allgemeinen nicht sehen oder zur Kenntnis nehmen, und das kleine Boot oben transportiert die Entwicklungshilfe. Was heißt das? In Warenketten, in globalen Warenketten werden nicht nur Güter produziert, transnationale Konzerne, die mächtigsten Akteure in diesen Warenketten sind, die Produktion steuern, schleusen Kapital zum Zweck der Gewinnsteigerung und Vermögensbildung steuervermeidend und oftmals auch nationale und gesetzliche Regulierungen unterlaufend durch ihre Konzernnetzwerke. Ein substanzieller Anteil dieser illegitimen, weil oft sind sie nicht illegal, also das geht auch ganz leider auf legalen Wegen, ein substanzieller Anteil dieser Kapitalströme dient eben nicht dazu, Produktion und Arbeitsplätze zu schaffen, sondern Renten, also leistungsloses Einkommen, zu lukrieren. Und diese Reichtumsketten laufen oft in Schattenfinanzzentren, in Steuersümpfen zusammen. Die wichtigsten unter diesen illegitimen Finanzflüssen in globalen Warenketten oder im internationalen Handel, das ist dieses sogenannte Trade Misinvoicing oder die Falschfakturierung im internationalen Handel. Ich gehe da jetzt gar nicht näher drauf ein, was heißt. Also das ist, wie gesagt, der größte Teil unrechtmäßiger Finanzströme. Das heißt, dass Konzerne, Importeure, Exporteure die Preise von Inputs oder Waren fälschen, um Steuern zu umgehen, noch existierende Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen, Zölle, Anti-Dumping-Zölle zu umgehen, Geld zu waschen, Subventionen zu erschleichen und eben Gewinne in Steuersümpfe zu verschieben. Dieses Spiel sozusagen mit konzerninternen Verrechnungspreisen, das ist ein sehr probates und weit verbreitetes Instrument, insbesondere von Konzernen, von Rohstoffkonzernen, die gerade für die ärmsten und armen Länder dieser Welt eine große negative Auswirkung haben. Diese Praktiken findet man im Kaffee- und Zuckerhandel, aber auch eben in der Produktion, Getreide, Reis, Ölsaaten, Agrarrohstoffe, mineralischer Bergbau etc. Das sind eben die mächtigen, monopolistisch organisierten Konzerne mit Sitz im globalen Norden. Drehscheibe Schweiz ist da ganz wichtig. Also da geht den Ländern ganz, ganz viel Geld verloren. Die Berechnung ist schwierig, weil viel davon liegt ja auch im Dunkeln, aber Global Financial Integrity zeigt auf, dass beispielsweise der Handel vieler afrikanischer Staaten mit ihren sogenannten Partnern bis zur Hälfte manipuliert ist. Wenn Sie dann daran denken, wie schwierig es ist für diese Länder, Gambia, Sambia, Guinea etc., da Steuerschulden einzutreiben, dann wissen Sie, was das für diese Länder bedeutet, was ihnen da an wichtigen Finanzmitteln für Klimakrisenbekämpfung, für soziale Leistungen entgeht. da zum Recht zu kommen sozusagen, es ist ja viel auch ganz legal, was da passiert, ist schwierig. Ich habe jetzt nur mehr herausgesucht, Sambias Rechtsstreit mit dem größten Rohstoffkonzern, dem in der Schweiz ansässigen Konzern Glencore, hat über 10 Jahre gedauert, bis sie Recht bekommen haben, also bis der Konzern zur Nachzahlung von 13 Millionen US-Dollar eigentlich aus der Portokasse so eines Konzerns zu bezahlen verurteilt wurde. Geld ist noch keines geflossen. In Steueroasen, das steht hier auch auf der Folie, wird sozusagen der Reichtum der Nationen versteckt, wie das Gabriel Zucmann nennt. Und findige Experten der Vermögensverwaltungsbranche sind da immer dran, die neuesten Möglichkeiten zu entdecken, zu entwickeln. Also sozusagen staatliche oder globale Regulierungen sind da immer hinterher. Wichtig vielleicht auch noch zu erwähnen in dem Kontext, wir leben in der Welt des Shareholder Value. Also es geht bei Unternehmenstätigkeiten darum, Gewinne zu erwirtschaften für die Anteilseigner, für die Aktionäre, für die Eigner. Firmen agieren dann auch wie Finanzmarktakteure. Das ist dieser sperrige Begriff der Finanzialisierung, der aber ganz bedeutsam ist, weil eben Firmen eben wie Finanzmarktakteure in der Spekulation aktiv ist, Risikominimierung statt Investition in produktive Aktivitäten. Wichtig hier ist, diese Form der Reichtumsakkumulation, der Gewinnverschiebung ist politisch gemacht. Ich schiebe hier Österreich ein, eine globale Reichtumskette, das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, wenn man so will, Porsche Pech, ein mächtiger Automobilkonzern. Sie wissen, in Österreich gibt es das Privatstiftungsrecht seit 1993. Meine Kollegen und Kolleginnen von der Johannes Kepler Universität haben die untersucht in einer Publikation und dann die sind draufgekommen, dass es in Österreich über 3000 solche Privatstiftungen gibt. Und ja, das ist sozusagen auch ein wichtiges Medium, ein wichtiges Mittel, wo unglaublich viel Vermögen geparkt wird. Wie gesagt, das ist die Spitze des Eisbergs, Meyer, Mellenhof und Co. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass es über 3000 solche Stiftungen gibt, wo Immobilien, Vermögen etc. geparkt ist, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, welche Menge an Vermögen sozusagen dem Reichtum der Nationen und den arbeitenden Menschen hier entzogen wird. Okay, ich leite über zu den globalen Warenketten, zur Produktion. Das ist jetzt ein Symbolbild aus einem Supermarkt. Denken Sie sich alles Mögliche dazu, was Ihren Alltag prägt. Haushaltselektronik, Unterhaltungselektronik, Möbel, Spielzeug, Schuhe, all das wird zu über der Hälfte in globalen Produktionsnetzwerken, in globalen Warenketten produziert. Vor allem eben diese Konsummassengüterindustrien sind heutzutage in Ländern des globalen Südens angesiedelt. Warum? Das Lohnkostenargument ist immer das schlagende. Das lesen wir immer bei Unternehmensbefragungen, sei es jetzt auf EU-Ebene, aber auch von der Statistik Austria. Das ist das schlagende Argument, die niedrigen Lohnkosten. Und was wird denn da so gemacht? Das ist, Nahrungsmittel werden bereitgestellt, Arbeit, Energie und Rohstoffe und das billig. Also dieser Ausdruck for cheap stammt von Jason Moore, der das für den Kolonialismus sozusagen so benannt hat. Aber wir sehen das auch heute. Trotz Inflation können Sie Nahrungsmittel zu einem Preis bekommen, vor allem im Sonderangebot wieder, wo völlig klar ist, dass in einer Ananas um 1 Euro, 1,50 Euro natürlich kein gerechter Arbeitslohn steckt. Und das können wir für ganz viele Güter des täglichen Bedarfs haben wir das so. Das heißt, wir sind sozusagen hinter unserem Rücken in diese globalen Ungleichheitsverhältnisse eingesponnen. Das nehmen wir vielleicht auch nicht jeden Tag oder bei jeder Konsumhandlung wahr, aber es ist so, dass wir aus der Warenkettenforschung wissen, dass die Arbeit, die in den Produkten steht, unterbezahlt ist, oft auch entrechtet, weil Konzerne gewerkschaftsfreie Zonen aufsuchen, dass hier auch jede Menge Umwelt verbraucht wird und geschädigt wird, die wir dann auch in den Produkten natürlich nicht sehen. Stichwort beispielsweise virtuelles Wasser. Ich glaube, das ist recht populär geworden, um diese Ungleichheitsverhältnisse im sozialökologischen Bereich zu zeigen, dass also in jedem Kleidungsstück, wie viele Tonnen Wasser vernutzt werden, ein Chipwerk in Taiwan, ein Halbleiterwerk, verbraucht täglich so viel Wasser wie eine deutsche Mittelstadt. Ja? Also all das steckt in den Produkten und das Wesentliche, der Umweltschaden, ist dort, wo produziert und extrahiert wird. Und eben in aller Regel nicht bei uns, sondern in den Produktionsstätten im globalen Süden. Das schiebe ich jetzt ein, weil wir in der Klimakrise leben und ganz viel geht jetzt Richtung Rohstoff, Zugang zu Rohstoffen sichern. Alle Handelsverträge oder fast alle Handelsverträge, die die EU abschließt, beinhalten mittlerweile ein extra Kapitel zu Rohstoffen. Wir haben einen enormen Run auf diese sogenannten sauberen Mineralien, diese Transitionsmineralien, die wir brauchen für unsere Energiewende. Und ich konnte es mir wiederum nicht verkneifen, dieses Bild der Internationalen Energieagentur zu zeigen, wo sichtbar wird, wie viele Mineralien ein Elektroauto braucht. Und das große Versprechen, erstens den Verbrenner länger laufen zu lassen und zweitens die Verbrenner dann 1:1 zu ersetzen mit E-Mobilität, dann können Sie sich vorstellen, wie viele diese Rohstoffe wir brauchen. Wir sehen hier oben rechts Lithium und links die enorme Entwaldung, die vor sich geht für Agrarstoffe und andere Ölsaaten, die man in der Industrie benötigt. Auch hier wieder die Schäden, die Grundwasserverseuchung, die Verschärfung der Klimakrise durch ökologische Degradierung, die Auswirkungen, diese drastischen Auswirkungen erleben Bevölkerungen anderswo. Ich komme zum Schluss und ich dürfte sogar in der Zeit sein. Ich komme nämlich zum Anfang zurück zur Finanzialisierung, Vermögenskonzentration, Reichtumsanhäufung. Und wir sind im Kapitalismus, das Wort ist schon gefallen, mit einem sehr unangenehmen Verteilungsprinzip konfrontiert. Wo viel ist, wird mehr. The winner takes it all. Wer hat, dem wird gegeben. Das ist das dominante Verteilungsprinzip. Wer schon viel hat, kann mit vielerlei Mitteln noch mehr draus machen. Immobilien kaufen, Vermögenswerte anhäufen, das Vermögen in Privatstiftungen parken oder in Steueroasen verschieben. Genau, ich habe Ihnen nur zwei Folien mitgebracht, wo eigentlich nur die Verlaufsform wichtig ist, damit Sie sehen. Erstens habe ich eine gewählt, die schon 1960 losgeht. Das heißt, man sieht die enorme Wohlstandssteigerung in reichen Ländern. Auch das habe ich hier jetzt bewusst gewählt, um die Weltungleichheitsordnung aus dieser Perspektive in dieser Frage zu beleuchten. Also Sie sehen, was hier an Reichtumsakkumulation passiert ist. Und Sie sehen aber auch, an der Wohlstandsgenerierung in Haushalten passiert ist, in Form von Vermögen. Und Sie sehen aber auf der rechten Seite auch, dass das kein urwüchsiger oder natürlicher Trend ist, sondern politisch gemacht ist, weil nämlich diese Art der Vermögenssteigerung und Konzentration dann ab den 80er Jahren massiv einsetzt. Und wir wissen, was das ist. Das ist die neoliberale Wende und eine entsprechende Regulierung, die Vermögensbesitzerinnen und Hocheinkommensbezieherinnen bevorteilt. Also das ist politisch gemacht, es braucht Regulierungen, wir haben vielleicht das Wort der Deregulierung im Kopf. Ja, bestimmte Regulierungen werden abgeschafft, aber es werden Regulierungen geschaffen, die sowas ermöglichen, die auch globale Wertschöpfungsketten profitabel machen, weil da darf es keine Zölle geben oder Kapitalverkehrskontrollen etc. Und auch das noch einmal ein Hinweis auf die drastische Lage auch bei uns, also in wohlhabenden und reichen Staaten, die enorme Auseinanderentwicklung von privatem Reichtum, Wealth, Vermögen und öffentlichem Vermögen. Sie sehen hier die allermeisten Länder, auch reichen Länder, sind netto negativ. Ja, ich bin soweit. Und was das heißt für die öffentlichen Haushalte, wo wir Geld dringend brauchen für soziale Leistungen, für Care, für Pensionen, für Klimakrisenbekämpfung, ist evident. Damit schließe ich, nämlich, dass die Anhäufung von Reichtum, Vermögenskonzentration vor allem ein demokratiepolitisches Problem ist. Das heißt aber auch, dass wir es bekämpfen könnten. Die Hoffnung kommt später. Nach mir spricht Herr Lawson von Oxfam. Ich hoffe, er wird etwas dazu sagen. Das allerletzte Bild wäre eigentlich Global Tax Justice Africa oder der Africa Group in der UN gewidmet, die so hartnäckig, so beharrlich und so selbstbewusst für eine Steuergesetzgebung auf globaler Ebene kämpfen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Fischer. Wenn Sie Fragen haben an Frau Fischer, müssen Sie entweder bis zur Pause warten oder bis zur Podiumsdiskussion. Das habe ich am Anfang nicht gesagt. Wir haben hier auch den Brauch, dass wir alle Fragen bitte sammeln. Schreiben Sie das auf, versuchen Sie sich das zu merken. Und am Ende gibt es dann die Möglichkeit, da werden wir dann, wenn die Sprecherinnen da oben Platz nehmen, Fragen zu stellen. Jetzt beim nächsten Sprecher, beim Max Lawson, wird das gleich anders.